Ja, meine Frau sagt, ich soll noch dran erinnern. Valente war auch mal mein Gebiet mit, bevor sie einen Pastor bekam. Ich grüße alle ganz herzlich. Ich glaube, wir haben uns aber schon alle mit Anschlag. Ja, Grundlage der Glaubenshoffnung. Ostern ist noch nicht lange her und die Auferstehung ist eine der Hauptgrundlagen, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, und zwar eine lebendige, nicht eine tote. Ich habe das Ganze auch noch mit einem Untertitel versehen heute: Halt finden in schwierigen Zeiten. Ich lese aus 1. Petrus 1, 3 bis 9. 3 ist der Wochenspruch für diese Woche. Lesen wir ein bisschen weiter. Da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Soweit der Text. Was beschreibt er als Grundlage unserer Glaubenshoffnung? Er gibt uns eine Zielperspektive für unseren Glauben. Und er gleicht dabei einem Steuermann, der ein Schiff lenkt. In schwierigen Gewässern braucht man einen Fixpunkt, einen Leuchtturm oder in ganz schwierigen Gewässern sogar einen Lotsen. Und Jesus will dieser Lotse sein in deinem und meinem Leben. Und das Ziel unserer Hoffnung ist die ewige Lebensgemeinschaft mit Gott. Die fängt nicht erst in der Ewigkeit an, sondern heute und jeden neuen Tag, an dem wir mit unserem Herrn leben dürfen, in dieser lebendigen Hoffnung, in dieser Freude, von seiner Nähe und Gegenwart auch immer wieder umgeben zu werden. Manchmal spüren wir es und manchmal spüren wir es nicht so. Anders ausgedrückt, es geht um das ewige Leben. Und Jesus hat ganz klar gesagt, das ist nicht nur etwas für die Ewigkeit, sondern wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. In dieser Welt gibt es viele trügerische Hoffnungen. Und die zerplatzen manchmal sehr schnell wie Seifenblasen. Der technische Fortschritt hat in vielen Menschen den Eindruck erweckt, irgendwie wäre heute alles machbar. Und viele Menschen sind dadurch maßlos geworden. Sie reagieren unzufrieden, wenn sie an ihre Grenzen stoßen, wenn nicht alles nach ihren Vorstellungen läuft. Egoismus, Selbstverwirklichung stehen immer wieder im Vordergrund. Aber selbst ein guter Lebensstandard kann innere Leere nicht ausfüllen. Bestenfalls davon ablenken. Diese Leere ist eigentlich ein Hunger, ein Durst nach einem wirklich erfüllten Leben. Und da kann nur Gott Abhilfe schaffen. Und Gott sei Dank, er hat es getan. Er ist nicht in seinem Himmel geblieben und hat so zugeschaut, wie wir das alles so machen oder auch nicht machen. Und was wir alles so verzapfen, sehen wir in unsere Welt hinein, dann schütteln wir vielleicht öfter die Köpfe. Aber auch wenn wir unser eigenes Leben schauen, merken wir oft, ja, dass wir auch daneben gelegen haben. In der einen oder anderen Situation. Menschliche Hoffnungen entspringen oft unseren Wünschen, unseren Träumen, unseren Gedanken. Die lebendige Glaubenshoffnung dagegen hat mit Gottes Handeln zu tun, mit dem, was er getan hat und immer noch tut, mit seinen Verheißungen und Zusagen, die nicht Schnee von gestern sind, sondern immer noch gültig. Manchmal müssen wir warten. Manchmal sogar länger. Aber er kommt nie zu spät. Selbst wenn es 11:55 ist. Wie wir meinen. Darum preist Petrus hier Gott. Aus seinem liebenden Vaterherzen kam der wunderbare Erlösungsplan. Und aus der Bereitschaft Jesu, aus Liebe zu uns, diesen Plan Tat werden zu lassen, entspringt das neue Leben aus Gott. Und das ist Grund genug für Lobpreis, für Dank Gott gegenüber. Und dieser Dank, diese Freude, die sollen wir nicht nur in unserem Herzen tragen, sondern das soll herausstrahlen aus unserem Leben. Wir sollen auch andere daran Anteil haben lassen. Das kann durch unser Zeugnis geschehen, durch Anbetung, durch Lieder. Das kann durch Liebe geschehen, die wir weitergeben, weil wir so viel davon immer wieder auf unserem Gott empfangen. Das können ja durch Liebe und Dankbarkeit motivierte Taten sein. In Vers 3 werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus genannt wird. Gott ist nicht automatisch aller Vater. Er ist es erst, wenn Jesus, unser Herr und Heiland, ganz persönlich für uns geworden ist. Erst durch die Wiedergeburt bekommt unser Glaube, unsere Hoffnung, diesen festen Grund, diese Beziehung zum lebendigen Gott. Aber diese Verbindung mit dem auferstandenen Christus, sie gibt uns gerade in Anfechtung, in schwieriger Bedrängnis den nötigen Rückhalt. Und gerade das brauchen auch die bedrängten Gläubigen hier, an die Petrus schreibt. Hilfe bekommen wir nicht durch unser eigenes Mühen, sondern, und das ist ganz wichtig, durch die richtige Blickrichtung, die wir einnehmen. Wir sollen worauf blicken? Alle Zeit, immer wieder auf Jesus, der dem Tode die Macht genommen hat. Er ist unsere Blickrichtung. Petrus als Augenzeuge hatte einige Begegnungen mit dem auferstandenen Christus. Und er wusste, welche grundlegende Bedeutung diese Auferstehung für jeden von uns hat. Paulus schreibt später im 1. Korinther 15, Vers 17, ohne diese Auferstehung wäre unser Glaube vergeblich und all unsere Hoffnung und Glaubensgewissheit auf ein Auferstehungsleben ohne Grundlage. Petrus war dankbar für diese zurechtbringende seelsorgerliche Liebe des Herrn nach der Auferstehung. Zwar musste er durch diese Fragen dreimal hintereinander, hast du mich lieb? Aber doch bekam er die Annahme, die Liebe zurück von seinem Herrn und den Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ohne dieses Gespräch wäre Petrus wohl nicht zurechtgekommen. Aber so wusste er sich wieder angenommen und wurde ein froher Zeuge des Evangeliums. Was lernen wir daraus? Bei Jesus darf man auch nach Versagen wieder aufstehen, neu anfangen. Wie wirkt sich das nun aus, diese lebendige Hoffnung für Gläubige? Vers 4. Wir sind wiedergeboren, heißt es da, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das im Schließfach aufbewahrt wird. Nein, ihr lächelt, dann seid ihr alle noch wach. Das ist gut. Das aufbewahrt wird für uns, für euch in den Himmeln. Mehrzahl. Da gibt's wohl so einige. Auf jeden Fall gibt's das neue Jerusalem. Ob's noch im Bau ist oder schon fertig, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist schon fertig. Denn wenn wir so die Zeichen der Zeit ansehen, kann er jeden Tag kommen, wiederkommen. Wir wissen es nicht. Es kann auch noch ein bisschen dauern. Es gibt im Glaubensleben Anteile, die wir jetzt schon erleben. Dazu gehört die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott im Glauben, noch nicht im Schauen. Manchmal schauen wir auch etwas, nämlich seine Wunder, seine Gnade, seine Gebetserhörung. Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist, die Leitung durch sein Wort, Gebetserhörung habe ich schon genannt. Und es gibt im Glaubensleben auch Anteile, die noch ausstehen. Er wird sie aber einlösen, ganz gewiss. Und dazu gehört das himmlische Erbe, von dem auch hier die Rede ist. Und das gibt uns eine Zukunftsperspektive. Petrus beschreibt diese ewigen Auswirkungen unserer Errettung. Zunächst einmal gibt es dafür eine Garantie. Und diese Garantie oder Anzahlung an Geld, glaube ich, steht bei Luther, ist nach Epheser 1, Vers 4 der Heilige Geist. Er ist uns gegeben und damit sichert Gott uns zu, es wird geschehen. Ihr bekommt all das, was ich euch zugesagt habe. Wir werden Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Vorstellen können wir uns das noch nicht. Aber wenn wir merken oder sehen, wie Jesus Menschen erscheint nach seiner Auferstehung, zum Beispiel Johannes in der Offenbarung, der kippt aus den Latschen. Der ist so geblendet, benommen. Und dann wird er liebevoll berührt vom Herrn. Und dann kann er wieder stehen. Dann kann er sich wieder aufraffen. Ich glaube, Es wird das Herrlichste sein, den Herrn von Angesicht zu schauen. Wir bekommen auch einen neuen Auferstehungsleib, der diesem seinem Auferstehungsleib ähnlich sein wird. Ihr könnt das in Römer 8, 29 oder 1. Korinther 15, 52 nachlesen. Und da gibt es noch etwas. Es gibt das Buch des Lebens, die Bürgerliste des Himmels, und da stehen Namen drin. Offenbarung 3, Vers 5. Muss ich gerade stillhalten? Hab gewackelt, ne? Macht nichts. Du kriegst mich schon, okay. Will dir ja auch nicht alles vermasseln. Ja, okay. Gut? Okay. Ja. Wir werden sichtbare Gemeinschaft mit dem Herrn haben, indem wir ihn sehen, wie er ist, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2. Und zum Erbe gehört auch Lohn. Wenn wir mit den anvertrauten Gaben, Möglichkeiten, Funden, sagt Jesus in einem Gleichnis, wenn wir damit, ja, treu waren, gibt es Lohn. Dieses himmlische Erbe ist unvergleichlich, viel beständiger und herrlicher als all deine irdischen Güter. So ganz anders als alles, was wir hier so erben, ergattern, abstauben, bekommen können. Ich möchte auf diese Worte hinweisen, die hier stehen. Da heißt es erstens, dieses Erbe ist unvergänglich. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, es ist unzerstörbar. Es vergeht nicht. Es kann nicht gestohlen werden. Du brauchst auch kein Schließfach dafür. Im Gegensatz dazu, das neueste Auto, ja, wenn man genau hinguckt, wird's irgendwann eine Rostlaube. Muss nur alt genug sein. Das neue Kleid, irgendwann ist es abgetragen. Manchmal bekommt's Flecke, naja, das kann man noch waschen. Aber wenn's ein Riss ist, ist das schon schwieriger. Wer will denn mit so geflickten Sachen rumlaufen? Hier auf Erden vergeht alles, sogar die Zeit. Gottes Erbe dagegen ist zeitlos, unvergänglich. Die Lebensgemeinschaft mit ihm wird niemals aufhören. Manchmal sind wir ja ganz froh, wenn etwas vergeht. Ich hatte mir eine Bronchitis eingefangen, ihr merkt noch so ein bisschen die Reste an meiner Stimme. 4 Wochen lang, genau, ist das jetzt her. Und die Stimme war auch ganz weg. War recht kratzig. Hatte aber jede Woche irgendeinen Dienst. Und das hat dann immer geklappt. Ich sag dazu Gottes Gnade. Also wenn sie so ein bisschen tiefer ist als sonst, stört euch nicht dran. Okay. Ja. Das himmlische Erbe ist auch unbefleckt, heißt es hier. An ihm klebt kein fremdes Blut, keine Ungerechtigkeit. Es ist nicht mit Unrecht erworben und auch nicht mit Neid und Stress belastet. Stress? Streit meine ich. Das Erbe ist zwar durchaus mit Blut erworben, aber es ist sein eigenes Blut, das Blut unseres Heilands und Herrn, Jesus Christus. Und das hat er aus Liebe und Erbarmen für dich, für mich getan. Und schlussendlich, alles Schöne hier auf Erden verliert seine Frische. Selbst die herrlichste Blume, wir hatten dieses Jahr einige schöne Osterglocken im Vorgarten, aber jetzt fangen sie so ein bisschen an, ihre Schönheit schon einzubüßen. Ist noch nicht ganz weg, aber so am Rand sieht man die ersten Blütenblätter so ein klein bisschen bräunlicher werden. Immer noch schön. Im Gegensatz dazu behält unser ewiges Erbe seine unverwelkliche Frische, seinen bleibenden Wert. Irdischer Erfolg, Ruhm, Lorbeerkränze. Beim Radrennen gab's die früher, ich weiß nicht, wo es sie jetzt noch gibt, aber ihr alle habt schon mal einen gesehen, denke ich. Ja, all das verwelkt schnell. Und die angehimmelt oder begeistert gefeiert werden, umjubelt. Morgen, heute ein Star, morgen vergessen. Übrigens, wir haben eine Singdrossel. Wisst ihr, wann die anfängt zu singen? Nicht, wenn die Sonne aufgeht. Wenn es noch dunkel ist. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, halte da sonst nicht so viel von, aber das ist gut. Die Nachtigall singt, wenn es noch dunkel ist. Die Singdrossel habe ich gemerkt auch. Letztes Jahr hatten sie uns beglückt, in unserem Schuppen ein Nest gebaut und auch 5 Junge großgezogen. Seitdem kennen sie mich. Immer wenn ich um die Ecke komme und mal ein bisschen Futter streue, ja, dann sind sie ziemlich dicht an mir. Ungefähr so die Entfernung oder noch einen Meter näher. Die Amselmutter ist ganz, ganz zutraulich. Die kann manchmal gar nicht abwarten, bis das Kästchen voll ist, da ich da wieder was reingestreut habe. Meine Hand ist noch nicht ganz weg, dann sitzt sie schon auf der anderen Seite. Ja, man kann auch einen Vogel haben. Wo war ich? Wie schnell die Lorbeerkränze verwelken, habe ich gerade gesagt. Was uns Gott dagegen und seiner Gnade schenkt, das bleibt ewig, das erfreut ewig, das ist bleibender Wert. Und es ist vollkommen sicher, im Himmel für dich aufbewahrt. Aber unsere Hoffnung besteht nun nicht nur aus Verheißungen für die Zukunft, sondern wirkt sich heute schon aus, in deinem und meinem Glaubensleben. Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wenn die Bibel von Rettung spricht, dann sind Dinge auch gemeint, die Gegenwart und Zukunft betreffen. Wir sind errettet aus dem Machtbereich der Finsternis durch Jesus, unseren Herrn. Er ist der Retter und Herr zugleich. Durch ihn ist sein Geist und seine Kraft in unser Leben hineingekommen. Er verändert unser Denken. Er gibt uns eine neue Blickrichtung, habe ich vorhin schon gesagt. Er gibt uns auch die Kraft, den Feind zu überwinden, der unser Leben durch das eine oder andere zerstören möchte. Und so steht uns Gottes Geist bei. Ich hörte gestern ein Zeugnis im Fernsehen. Morgens kommt das manchmal auf Anixe. Vom EAF. Ja, und das war ein ganz besonderes Früchtchen, dieser Mann. Er hatte viel ausgefressen. Und dann hat er gemerkt, jetzt muss ich vor Gericht, muss mich verantworten. Und dann fing er an zu beten. So nach dem Motto, Herr, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt raus. Und ja, Gott hat ihn völlig umgedreht, hat ihm eine ganz neue Sicht gegeben. Er musste zwar einiges bezahlen, ist dann auf Bewährung verurteilt worden und ja, das dauerte alles und war nicht so ganz einfach. Aber am Ende hat Gott ihn völlig verändert. Und als ich so dann ausmachte und wegging, habe ich gedacht, Herr, wie groß bist du, dass du auch aus solch einem Menschen etwas Neues machen kannst, dass er umdenkt, dass er wirklich einen neuen Weg geht. Und wisst ihr, ich ging ein paar Schritte und es war wie Gänsehaut. Ich spürte, dass der Heilige Geist so, ich weiß nicht, kennt ihr sicher auch, so als wenn er so den Puckel runterläuft, so eine, ja, so ein Kribbeln, so eine Wärme. Und als wenn er dann sagen wollte, schau mal dein Leben an. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, du hast recht. Das alles hast du mir erspart. Von Kindesbeinen an, ganz, ganz früh, habe ich dich kennengelernt. Ich bin in Pommern auch in einen See gefallen, mit 4 Jahren oder 3. Und ein anderes Kind hat mich hochgehoben. Man kann nämlich als Kleinkind in einer Pfütze ertrinken. Man fällt aufs Gesicht und weiß nicht mehr, was los ist. Ja, Herr, da hast du angefangen, an mir zu arbeiten. Wie viel Gnade ist in meinem Leben? Eigentlich habe ich immer gedacht, ich würde noch mal ein Buch schreiben, aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber eigentlich sollte ich. Ganz viel Gnade. Ja, dieser Heilige Geist, er ist treu. Er macht dir Jesus groß. Und wenn du deine Bibel liest mit dem Geist Gottes, ist es ganz was anderes, als wenn du versuchst, das mit deinen eigenen Gedanken so zu erfassen. Er erneuert dein Denken. Er verändert dich. Und wenn du ihm Raum gibst, wird der Feind deinen Glauben nicht erschüttern können. Wird dir die Gewissheit nicht rauben können, dass Jesus dich liebt. Ungeheuer liebt. Und es gibt noch etwas. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn. Wir sind unter der Gnade. Wir werden sogar vor dem kommenden Zorn in der letzten Zeit bewahrt. Die Tage des Gerichts, wenn sie kommen und Gott seine Herrschaft zunächst hier auf Erden endgültig aufrichtet, Offenbarung 20 kannst du darüber lesen, dann werden wir bei ihm sein. Wir werden das nicht durchstehen müssen. Und so dürfen wir an dieser wunderbaren Errettung festhalten, gewiss sein, erträg dich durch. Er steht dir in seiner Gnade bei, auch wenn vieles wankt und bricht. Gläubige dürfen sogar in der Anfechtung jubeln, steht hier. Ich lese mal Vers 6 und 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Freude am Herrn ist dem Feind ein Dorn im Auge. Und darum wird unser Gotteslob auch immer wieder auf irgendeine Weise angegriffen. Und der Jubel der Erlösten muss sich immer wieder neu bewähren. Besonders in Augenblicken, wo du die Führung Gottes nicht ganz verstehst, wo du das nicht so ganz einordnen kannst. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon Augenblicke erlebt, wo er sich sagte, wozu soll das jetzt gut sein? Und da ist es hilfreich, wenn wir das Ziel kennen. In aller Drangsal, in aller Anfechtung, den Blick neu ausrichten auf Jesus. Und nur Menschen, die das Ziel kennen und ihren Gott, werden an der Freude an ihm auch in schwierigen Lagen festhalten. Hier geht es um Anfechtungen, um Umstände, die in unser Leben kommen können, wo uns Satan deprimieren, entmutigen möchte. Er will uns verwirren, berauben, damit wir nicht auf Gottes Zusagen sehen, sondern auf das, was wir vor Augen haben. Und das ist manchmal verwirrend. Beten wir dafür, dass es Gott trotzdem gelingt, die Freude an ihm und das Lob Gottes immer wieder beizubehalten. David hatte diese Freude, als er zum Beispiel die Bundeslade nach Jerusalem holte. Er tanzte vor Freude. Und seine Frau, die schaute aus dem Fenster und war ganz abfällig. Sie hat ihm das auch gesagt. Wie oft werden Menschen, die sich so von Herzen an ihrem Gott freuen, als überspannt angesehen? Lassen wir uns nicht beirren. Wichtig ist, dass wir ein festes Herz bekommen. Ein Herz, das auch in Stürmen und Schwierigkeiten weiß, Gott ist gut. Ich mache manchmal auch noch ein bisschen Männerarbeit. Gibt so ein christliches Männertraining. Und einer der Hauptsätze ist da, Gott ist gut. Das bringen wir den Männern immer wieder bei, dass sie das behalten. Und der Heilige Geist möchte dieses Vertrauen entfachen, dass wir auch in schwierigen Zeiten nicht davon ablassen, das zu glauben. Die Bewährung unseres Glaubens wird oft mit der Reinigung des Goldes auch verglichen. Hier auch. Das Gold soll das Bild dessen, der es reinigt, widerspiegeln. Die Schlacken müssen alle weg. Das hat Gott manchmal auch mit uns vor. Aber eins darfst du wissen, er lässt die Versuchung nie über den Kopf wachsen. Er macht sie nie stärker oder lässt nie stärker zu, als dass du es tragen könntest. Und er hat uns mächtige geistliche Waffen gegeben. Dazu gehört das Gebet, das Wort Gottes, der Lobpreis und dieses Wissen, er liebt mich. Er liebt mich, auch wenn ich es im Moment, die Sonne siehst du auch nicht immer, manchmal ist eine Wolke davor und sie ist doch da. Wenn wir diese Waffen einsetzen, dann können wir den Feind überwinden. Im 2. Korinther, Kapitel 10, heißt es 3-5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Wisst ihr, was das für Festungen sind? So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Manchmal schießen dir so Dinge durch den Kopf, die dich ermutigen wollen. Angriffe des Feindes. Oft spielen sie sich in deinen Gedanken ab. Und diese unguten Gedanken wollen uns manchmal locken und manchmal in die Irre führen. Und nur eine klare Haltung, dieses Wissen um Gottes Wort. Übrigens habe ich das früher kennengelernt als Märchenbücher. Wir hatten nicht viel, aber eine Bibel gab's. Und als ich noch nicht lesen konnte, haben meine Eltern mir vorgelesen. Deswegen ist das Wort Gottes ja so tief da drin und auch hier oben. Ich kann so vieles einfach zitieren. Und wenn der Heilige Geist mir irgendwas sagen will, dann macht er das meistens bei ihr mit Liedversen und bei mir mit Bibelworten. So einfach ist das. Ja, nur eine klare Haltung zum Wort Gottes kann uns vor solchen Irrtümern immer wieder bewahren, kann uns diese Freude am Herrn erhalten und die ungeteilte Liebe zu ihm. Ich komme zum Schluss. Die letzten Verse. Jesus Christus, den ihr liebt, heißt es hier, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ja, auch diese Gläubigen haben Jesus nicht selber gesehen mit ihren Augen, und doch haben sie ihr Leben ihm übergeben. Und das können auch wir sagen. Und das zeigt, der lebendige Herr hat sich ihnen offenbart. Sie haben ihn als Herrn und Heiland kennengelernt. Und durch Gottes Geist haben wir geöffnete Herzensaugen. Rein technisch gibt's die nicht, und doch gibt's sie. Du kannst mit dem Herzen sehen. Und zwar die Liebe Gottes. Du kannst mit dem Herzen oft etwas sehen, was du mit den Augen gar nicht wahrnimmst. Du musst manchmal tiefer blicken, sodass wir die Gegenwart spüren. Wir können in unserem Innern durch sein Wort, seine Stimme vernehmen, wenn wir ihm ganz Vertrauen schenken. Meine Schafe hören meine Stimme. Steht nicht die Lämmer, die müssen es nämlich noch lernen. Auch der innere Friede spielt beim Hören eine Menge eine Rolle. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn wird uns befähigen, dass wir froh und getrost ans Ziel kommen. Dabei trägt uns immer wieder die Liebe. Vergiss es nie. Dein Gott ist mächtig. Ja, vergiss es auch nie. Wenn du gestolpert bist, darfst du wieder aufstehen. Bejammere dich nicht lange. Steh auf. Geh weiter. Rück das Krönchen zurecht und geh weiter als Kind deines Königs. Und du wirst seine Hilfe erfahren. Jeden Tag neu. Ich bete für uns. Herr, du weißt, ob hier jemand krank ist. Du weißt, was auch jemand hat, der vielleicht nicht hier ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du gerade jetzt deine liebende, segnende Hand auf denjenigen legst, auch auf uns, jeden Einzelnen. Herr, danke für dein Berühren. Danke auch für dein Heilen. Herr, auch ich habe es erfahren, dass deine Gnade mir immer eine Stimme gegeben hat, wenn ich sie brauchte. Amen. Ihr wisst, wie es weitergeht. Zeugnis, glaube ich, ne? Wir beten.